Liebe Freunde, stellt euch vor, oder stell dir vor, du hast eine wunderschöne Stimme. Der Chor sucht dringend Verstärkung. Und was würdest du da tun? Würdest du dich melden oder würdest du sagen, für dich, ja, braucht keiner wissen, dass ich so schön singen kann? Oder stell dir vor, das Gemeindehaus muss renoviert werden. Du bist ein ungemein praktisch begabter Mensch. Ein richtig handwerklicher Typ. Und dann suchen sie, ist in unserer Gemeinde jemand, der helfen kann, der mit anpacken kann? Was würdest du tun? Würdest du dich melden oder sagen, ja, braucht keiner wissen, dass ich so praktisch begabt bin. Das behalte ich für mich. Oder noch etwas, vielleicht ein noch ernsteres Gebiet. Irrlehren kommen in die Gemeinde. Irrlehrer bringen die ganze Gemeinde durcheinander mit falschen Lehren. Und es geht so raffiniert, dass kaum einer das durchschaut. Aber du hast die Gabe der Geisterunterscheidung und hältst dich aber vornehm zurück und sagst, naja, ich bin da zu klein, ich kann mich und muss mich da nicht äußern, das sollen andere machen. Und die Gemeinde geht darüber kaputt. Oder aber meldest du dich und meldest dich zu Wort und weißt vom Wort Gottes her nach, dass das falsche Lehren sind. Das waren jetzt nur drei kleine Beispiele. Man könnte hunderte weitere bringen, was Menschen machen aus ihren Gaben oder nicht machen aus ihren Gaben, ob sie sie vergraben oder ob sie sie auf den Leuchter stellen, nicht um anzugeben, sondern um zu helfen. Was machst du mit deinen Gaben? Das Gleichnis von den anvertrauten Gaben oder Funden oder Minen, wörtlich steht hier Minen. Es findet sich in Matthäus 25, aber auch in Lukas 19. Wir möchten heute die Fassung betrachten in Lukas 19. Es sind übrigens ähnliche Gleichnisse, sind aber nicht völlig identisch. Es gibt Gemeinsames, nämlich den Umgang mit den Gaben, aber es gibt auch Unterschiede. Wir beschränken uns heute auf das Gleichnis, wie es der Herr Jesus gemäß Lukas 19 erzählt hat. Er hat es sicherlich mehrfach erzählt, dieses Gleichnis, und deshalb gibt es auch verschiedene Fassungen. Und hier in Lukas 19 ist es angesiedelt zwischen der Bekehrung des Oberzöllners Zachäus, der von seiner Bindung an den Besitz loskommt, frei wird, der die Hälfte seines Besitzes den Armen gibt, und wenn er jemand betrogen hat, gibt er es vierfach zurück. Das geht voraus, und anschließend kommt dann der Einzug Jesu in Jerusalem, den Einzug des Messias in Jerusalem, und viele hatten die Hoffnung darauf gesetzt, dass jetzt auch die Befreiung erfolgt von den Römern, dass jetzt direkt die Gottesherrschaft aufgerichtet wird. Und in dieser Situation ist im Lukas-Evangelium das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden angesiedelt. Wörtlich steht hier von den Minen, Mini, das sind praktisch, ist auch eine Währung, ein Wertbetrag. 10 Minen, die hier genannt sind, oder 10 Pfunde, hat Luther übersetzt, entsprechen 1000 Drachmen. Und das sind ungefähr 1000 Denare, also 1000 Tageslöhne eines Arbeiters in damaliger Zeit. Die Arbeit von 3 Jahren, das wird diesen Knechten anvertraut. Aber nun wollen wir dieses Gleichnis zunächst einmal lesen. Lukas 19, Vers 11 bis 27. Als sie nun zuhörten, sagte er, Jesus, ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem. Und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, Da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund eingebracht oder erbracht. Zudem sprach er auch: Und du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm: Mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich's mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen: Nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Soweit dieses Gleichnis. Es finden sich in diesem Gleichnis mehrere Handlungsebenen. Und es gibt im Grunde 2 Gruppen, mit denen dieser König zu tun hat. Es sind zum einen seine Feinde und zum anderen seine Knechte. Und so gibt es auch für uns, liebe Freunde, nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir sind Feinde des Königs oder wir sind Knechte des Königs. Denn dieser König ist natürlich im Gleichnis ein Bild, ich werde es gleich noch näher auslegen, was das bedeutet. Es ist ein Bild für Gott und man hat nur die 2 Möglichkeiten. Entweder man ist ein Diener Gottes oder man ist Feind Gottes. Und diese 2 Gruppen begegnen uns in diesem Gleichnis, gemäß Lukas 19. Die Situation ist nun so, dass der Herr Jesus von Jericho nach Jerusalem zieht. Zachäus hat sich bekehrt in Jericho, dieser Oberzöllner. Der Herr ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo die letzte Woche seines Lebens auf dieser Erde beginnt. Triumphaler Einzug in Jerusalem. Sie streuen Palmzweige, das kommt dann gleich anschließend. Sie erwarten in ihm den Retter, den Befreier. Und das klingt auch hier an in Vers 11. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem, und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Viele haben dem Herrn Jesus, den Messias, erkannt. Und sie haben damit Reichserwartungen verbunden, die sich auch schon im Alten Bund bei den Propheten finden. Dass der Messias sein Friedensreich aufrichtet. Wenn wir nur daran denken, an Jesaja 2, dass alle Völker zum Zion pilgern werden. Oder auch beim Propheten Jesaja finden sich die bekannte Stelle, dass die Schafe bei den Löwen weiden, dass der Knabe seine Hand in das Loch der Otter steckt und sie ihn nicht beißen wird, dieses Friedensreich, das messianische 1000-jähriges Reich, was wir ja auch erwarten, gemäß Offenbarung 20. Das haben sie damals erwartet. Aber es ist wichtig, auch der Zusammenhang, direkt vorher in Vers 10 sagte Herr Jesus Folgendes, als er im Hause des Zachäus ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das ist ein Hinweis auf Jesaja 53. Und die Voraussagen, die es auch weitergibt, darüber hinaus im Alten Testament, auf das Kommen des Messias zur Erlösung von den Sünden. Wenn wir das Alte Testament, die hebräische Bibel genau lesen, sehen wir ja, dass es ein zweimaliges Kommen des Messias auf die Erde gibt. Zum ersten Mal kommt er, um uns von den Sünden zu erlösen. Und das geschieht nun hier, als er Heilung bringt, als er sein Wort in Vollmacht verkündet, als er dann in Jerusalem einzieht und zur Kreuzigung geht, um unserer Seligkeit willen. Da ist der Menschensohn gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und beim zweiten Mal, da kommt er dann allerdings, um die Machtfrage zu klären. Da werden sich alle seine Feinde beugen müssen, werden unter seine Füße gelegt werden. Und sie haben das damals schon erwartet. Und als Antwort darauf spricht der Herr Jesus nun dieses Gleichnis, wo es heißt, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Dieser Hinweis auf das ferne Land dient dazu zu zeigen, dass die Wiederkunft noch nicht so nahe ist, dass es nach menschlichem Ermessen auch noch fern sein kann. Auch in Lukas 21, in der Endzeitrede unseres Herrn, lesen wir Folgendes. Ab Vers 5. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, es werden Tage kommen, in welchen von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht niedergerissen werde. Das geschah 70 nach Christus. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird das geschehen und welches ist das Zeichen, wann das geschehen wird? Er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Darum folget ihnen nicht nach. Und dann zielt der Herr Jesus auch im Parallelkapitel Matthäus 24 sämtliche Zeichen der Endzeit auf, was alles noch geschehen muss, bevor der Herr in Herrlichkeit kommt und sein Reich aufrichtet. Also er wendet sich hier gegen eine falsche Naherwartung. Und er macht deutlich im Zusammenhang, gerade auch in Vers 10, dass er zunächst kommt, um die Schuldfrage zu lösen, um uns von unseren Sünden zu befreien, indem er am Kreuz auf Golgatha zur Versöhnung, zur Sühnung unserer Schuld stirbt. Das macht er deutlich. Und dann erst wird er wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, nachdem er infolge seiner Auferstehung und Himmelfahrt das Königtum beim Vater erlangt hat. Wir merken also, wenn der Herr Jesus hier von einem Fürsten spricht, der ein Königtum erlangt, spricht er letztendlich von sich selber. Er geht erst zum Vater und wird eingesetzt als der Sohn Gottes, als das Lamm, das allein würdig ist, die Siegel zu öffnen, Offenbarung 4 folgende. Und er wird auch wiederkommen, vorher schon, um das tausendjährige Reich aufzurichten, wenn er seine Füße auf den Ölberg setzt, Sacharja 12 und 14. Also wir dürfen die heilsgeschichtlichen Ebenen, die verschiedenen Erfüllungsstufen biblischer Prophetie nicht durcheinander werfen. Es gibt einen genauen heilsgeschichtlichen Ablauf. Wir können einiges verstehen, wenn auch nicht alles im Detail, wie es manche in ihren Schemata berechnen wollen. Ja, menschlichen Verstand wollen sie drüber stülpen, über göttliche Offenbarung. Aber wir können doch so viel verstehen, was für unser Heil notwendig ist. Und so wird durch das ganze Gleichnis deutlich gemacht, dass der Herr den Menschen Gaben und damit auch verbunden Aufgaben anvertraut in der Zeit, wo er zum Himmel gefahren ist, bis er wiederkommt. Also in dieser Zwischenzeit, zwischen seinem ersten und zweiten Kommen. Darauf bezieht sich dieses Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder anvertrauten Gaben. Wir sehen also von Vers 11 her, dass das die Grundlage ist. Sie meinten, das Reich Gottes werde so gleich offenbar werden. Aber nein, das ist nicht der Fall. Erst sollen sich die Knechte des Herrn bewähren. Sollen sie ihren Dienst in Treue ausführen. Wer im Geringsten treu ist, den wird der Herr auch über Großes setzen. Auch das sehen wir in diesem Gleichnis. Wer aber mit dem, was der Herr ihm anvertraut hat, nicht treu umgeht, wer es womöglich vergräbt, im Boden oder in ein Schweißtuch einwickelt, wie es in diesem Gleichnis deutlich wird, der wird keine Belohnung erlangen. Dem wird auch das noch weggenommen werden, was er hat. Und es wird dem gegeben, der treu mit dem ihm anvertrauten Gut umgegangen ist, um mehr Frucht noch einzubringen, wenn der Herr wiederkommt, dass er ihm dann diese Frucht dem Herrn übergibt. Nun ist es sehr interessant, dass der Herr Jesus hier mit großer Wahrscheinlichkeit mit diesem Gleichnis an eine historische Gestalt anknüpft. Und zwar gab es tatsächlich einen Fürsten, der wenige Jahrzehnte, bevor der Herr Jesus in Jericho dieses Gleichnis ausgesprochen hat, wenige Jahrzehnte vorher in Jericho einen Palast errichten ließ. Das war der Sohn Herodes des Großen, Archelaus. Dieser Archelaus wollte nach dem Tod seines Vaters Herodes König werden in Judäa. Und um dieses Königtum zu erlangen, mussten die damaligen, es waren ja nur Vasallenregenten, keine wirklichen Herrscher, mussten nach Rom ziehen zum Kaiser und sich ihr Königtum bestätigen lassen. Und dieser Archelaus zog im Jahre 4 vor Christus, nach dem Tod Herodes des Großen, nach Rom auf einem Schiff zu Kaiser Augustus und wollte also seine Königswürde bestätigt bekommen. Er zog praktisch in ein fernes Land, nämlich Rom. Und Israel her war das damals fern auf dem Seeweg. Aber was geschah? Eine Gesandtschaft von 50 Juden zog ihm hinterher auf einem weiteren Schiff und wollte dem Kaiser sagen, wir wollen diesen Archelaus nicht. Der ist völlig ungeeignet. Der ist völlig despotisch, ein Gewaltherrscher. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Kommt der Archelaus, ich frage jetzt mal die Bibelkenner, auch im Neuen Testament vor namentlich. Von Herodes dem Großen wissen wir es ja bei der Geburt Christi. Und sein Sohn Herodes Antipas und andere Herodianer kommen ja auch immer wieder vor. Nun, Archelaus kommt vor in Matthäus 2. Da lesen wir ab Vers 19. Als aber Herodes gestorben war, das war 4 vor Christus, siehe da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er, nämlich Josef, aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt werde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er, nämlich Jesus, ein Nazarener genannt werden wird. Archelaus. In der John MacArthur Studienbibel lesen wir über ihn, ich zitiere, das Reich des Herodes wurde aufgeteilt und seinen Söhnen gegeben. Archelaus herrschte über Judäa, Samaria und Idumäa. Herodes Philippus II. Regierte die Gebiete nördlich von Galiläa und Herodes Antipas herrschte über Galiläa und Perea. Es ist geschichtlich überliefert, dass Archelaus so brutal und unfähig war, dass er nach kurzer Regierungszeit durch Rom abgesetzt wurde und ein römischer Statthalter seinen Platz einnahm. Pontius Pilatus war der 5. Statthalter von Judäa. Herodes Antipas ist der Herodes, der häufig in den Evangelien vorkommt. Er ließ Johannes den Täufer umbringen und verhörte Christus in der Nacht vor der Kreuzigung. Soweit das Zitat. Das sind alles Söhne von Herodes dem Großen, der 4 vor Christus starb. Und Herodes Antipas, der den Herrn vor seiner Kreuzigung noch befragte, der starb 39 nach Christus, wogegen Archelaus bereits 6 nach Christus gestorben ist. Also nochmals, das war ein Fürst, der in ein fernes Land zog, um die Königswürde zu erlangen, dieser Archelaus. Und die Bürger wollten nicht, dass er über sie herrsche, sandten eine Gesandtschaft von 50 Juden hinter ihm her auf einem Schiff. Aber der Kaiser hörte nicht auf diese Juden, sondern machte Archelaus zum König. Aber später wurde er dann doch wieder abgesetzt, nicht lange danach. Aber vorher schon hatte Archelaus die ihn nicht wollten, umbringen lassen. Und man kann also stark annehmen, dass der Herr Jesus hier anknüpft in diesem Gleichnis. Es heißt nämlich dann in Vers 27, doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Genau das hatte Archelaus angeordnet. Historische Parallele. Nun ist es ja so, ist ein Gleichnis. Der Herr Jesus vergleicht sich mit diesem König, aber nicht in allen Einzelheiten. Der Vergleichspunkt liegt lediglich darin, dass dieser Archelaus ein König war, von dem die Bürger nicht wollten, die Feinde nicht wollten, dass er über sie herrsche. Nur daran knüpft der Herr an, nicht an die bösen Eigenschaften des Archelaus. Es ist auch wie bei anderen Gleichnissen, etwa von betrügerischen Haushalter. Auch da, haben wir schon deutlich ausführlich gehört, wird nicht an jede Einzelheit angeknüpft, nur an die Klugheit dieses Haushalters, nicht an das Betrügerische. Und der Herr vergleicht sich hier damit, dass es einen König gab, von dem die Bürger auch nicht wollten, dass er über sie herrsche. Ob zu Recht oder Unrecht, bleibt jetzt nebensächlich. Es war damals berechtigt, beim Herrn Jesus allerdings ist es unberechtigt. Denn er ist der König in Vollkommenheit, der König in Sanftmut, der König in Liebe. Kein Gewaltherrscher wie Archelaus. Aber ihr versteht, der Vergleichspunkt liegt darin, sie wollen nicht, dass er über sie herrsche. Und genau das wurde dann auch ausgerufen bei der Passion, vor der Kreuzigung. Wir wollen nicht, dass dieser König über uns sein. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Kreuzige ihn. Ihr kennt das, ja. Und das sagte Herr Jesus, bevor er nach Jerusalem einzieht, sagt er alles genau voraus. Er wusste das schon, ja, wusste, was auf ihn zukommt und hat es ihnen prophetisch gesagt, was da jetzt geschehen wird. Nun also nochmal im Einzelnen betrachten wir dieses Gleichnis. Und zwar Vers 12. Ein Fürst zog in ein fernes Land. Es war damals Rom bei Archelaus, aber beim Herrn Jesus ist es die Himmelfahrt zu seinem Vater. Bei der Kreuzigung und Auferstehung, ja, wo er auferstanden ist, und nach der Himmelfahrt, da ist er dann, hat er sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Und wir warten ja, dass er von dort wiederkommt. Also das ist für uns fern, der Himmel beim Vater. Wo er natürlich gleichzeitig sagen kann, dass wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, er mitten unter uns ist. Deshalb, wir dürfen das Gleichnis auch nicht überdehnen. Wenn wir im Gleichnis bleiben, gehen wir von diesem König aus, der in ein fernes Land zog. Und das Königtum wollte er erlangen und dann zurückkommen. Und so hat auch der Herr Jesus beim Vater das Königtum erlangt. Es werden sich alle Feinde beugen müssen unter seine Füße. Und dann wird er die Herrschaft dem Vater übergeben, 1. Korinther 15. Soweit die Feinde. Und die werden ja am Schluss niedergemetzelt. Das heißt, die, die nicht Jesus als König wollen, alle, die nicht seine Knechte sein möchten, sind seine Feinde. Und auf sie wartet das Gericht Gottes. Vers 27. So wie Archelaus seine Feinde hat niedermetzeln lassen, so wird auch Gott alle, die nicht in den Himmel wollen, in die Hölle schicken. Man muss das auch heutzutage ganz deutlich sagen. Sie haben sich selber gegen ihn entschieden und sie werden zu Recht verurteilt werden. Nun aber zu den Knechten. Ich hoffe, dass wir alle gläubige Christen sind. Dann gehören wir nicht zu den Feinden des Königs, sondern zu seinen Knechten. Und uns stellt sich die Frage, wie gehen wir mit den Gaben um, die Gott uns anvertraut hat. Hier ist jetzt die Rede in Lukas 19 von 10 Knechten und alle bekommen das Gleiche. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund. Die 10 steht sicherlich als eine Zahl der Vollkommenheit, es steht für alle Knechte des Herrn und sie bekommen eine vollkommene Ausstattung, diese 10, so wie bei den 10 Geboten. Eine vollkommene Ausstattung, mit der sie wuchern können für das Reich Gottes. Und er sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Es heißt eben nicht, verschließt es irgendwo, versteckt es, guckt, dass es nicht gestohlen wird, sondern es heißt, handelt, seid aktiv, bringt Einsatz damit. Benutzt dieses Kapital, um mehr zu erwirtschaften, wie auch im Wirtschaftswesen. Ja. Aber es sind geistliche Güter natürlich letztendlich gemeint, wenn man über das Gleichnis nun hinausgeht. Und dann der nächste Vers, das hat er mir schon ausgelegt, seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter mir und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und nun aber Vers 15, und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, Und das wird nun wirklich bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus so geschehen. Und zwar, es bezieht sich nur auf alle Gläubigen. Es werden hier jetzt nur drei beispielhaft genannt. Aber alle Gläubigen müssen sich fragen, zu welchen Knechten gehöre ich dann? Nun, als er also wiederkam, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was an jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Er hat also 10-fache Frucht gebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Auch wieder 10 Städte. Er hat also vollkommen mit diesem Kapital gewuchert. Er hat vollkommene Frucht gebracht, hat es nach größtmöglicher Effizienz eingesetzt. Und er bekommt auch vollkommene Belohnung für seinen Dienst. Und ja, was das nun wörtlich bedeutet, Macht über 10 Städte, da wurde schon viel gerätselt. Manche sagen, dass vielleicht im 1000-jährigen Reich ja über 10 Städte herrschen wird. Man kann es aber auch symbolisch verstehen, dass ihm vom Herrn ja auch Befugnisse anvertraut sind in der ewigen Herrlichkeit. Man darf sich das ja nicht so als luftleeren Raum vorstellen, den Himmel, sondern das ist ein konkretes Reich, ja, wo auch wirklich etwas geschieht, wo man sich auch kennen wird, wo es auch solche gibt, die zur Rechten Gottes sitzen dürfen, der Sohn, aber auch Älteste, die außenrum sind. Ich sage es mal mit einfachen Worten, in der Offenbarung wird das beschrieben. Und wie weit es da nun verschiedene Abstufungen gibt, das geht jetzt darüber hinaus. Ich möchte jetzt nicht in Einzelheiten gehen. Aber wir sehen hier, wer treu umgegangen ist, der wird auch reich belohnt werden. Wir denken natürlich an das Preisgericht in 1. Korinther 3, wo es auch deutlich gemacht wird, dass der eine Gold, Silber oder Edelsteine auf das Fundament baut, welches Jesus Christus selber ist, und der andere Holz, Heu oder Stroh. Da ist so ein Unterschied. Das können wir daraus aus dieser Stelle entnehmen. Und wir sehen dann auch den zweiten Knecht. Der kam auch und sprach, hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte sein. Auch er wird belohnt, gemäß den Gaben, die er eingesetzt hat, auch fruchtbringend. Der eine hat vielleicht mehr, der andere weniger Gaben, der andere macht mehr, der andere weniger draus. Aber es ist auch ein gehorsamer Knecht, er wird genauso positiv gewürdigt und belohnt, auch wenn er vielleicht etwas schwächere Gaben hatte. Aber das ist kein Unterschied bezüglich der Ewigkeit. Aber der dritte, wir haben schon gehört, es war ein ganz seltsamer und ungehorsamer Knecht. Er hat ja genau den Befehl gehört, handelt damit, bis ich wiederkomme. Aber er hat nicht gehorcht, ungehorsam. Und Gottes Wort sagt auch, dass er böse ist. Du böser Knecht, heißt es nachher. Er hat es einfach eingewickelt, aufbewahrt, in einem Tuch, in einem Schweißtuch, mit dem er sich an sich den Schweiß hätte abwischen sollen bei der Arbeit. Da hat er das eingewickelt. Im Matthäus-Evangelium, mit dem ähnlichen Gleichnis, hat er sogar in die Erde vergraben, damit es keiner stiehlt. Genauso schlecht, ja. Jedenfalls hat er nichts damit gemacht. Ja, und dann kommt noch die Spitze des Ganzen. Er beschimpft seinen Herrn auch noch, macht ihm Vorwürfe, also nach dem Motto, du, mein Herr, du bist ja der Böse, nicht ich. Ich habe nur geschaut, dass ich keinen Schaden verursache. Und dann wirft er seinem Herrn vor, und es ist eine Unverschämtheit, ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist, du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Kann man so mit dem König reden? Kann man so mit Gott reden? Heute wollen auch viele Gott anklagen und meinen, sie könnten sich über ihn stellen mit blasphemischen Büchern der Gotteswahn und wie die alle heißen. Aber auf solche Menschen wird ein schreckliches Gericht warten, wenn sie nicht Buße tun. Genauso wie auf diesen bösen, unnützen Knecht. Ja, und der Herr antwortet völlig souverän. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Er wiederholt sogar seine Worte. Aber natürlich trifft das nicht zu. Er verurteilt ihn aber mit seinen eigenen Worten. Und auch wenn Menschen Gott anklagen, werden sie mit ihren eigenen Worten verurteilt. Sie ziehen das Gericht Gottes auf sich. Er hätte das Geld, wenn er schon nicht damit handelt, wenigstens anlegen können. Er hätte es einsetzen können, jetzt um das Gleichnis zu verlassen, in der Reich Gottes Arbeit. Auch wenn er selber nicht sehr aktiv ist, hätte er sie wenigstens finanziell fördern können, indem seine Einlage Zinsen gebracht hätte. Aber er hat auch das nicht getan. Und deshalb wird ihm auch das noch genommen, was er hat, und dem gegeben, der 10 Pfund hat. Ja, und die anderen sprechen zu dem Herrn: Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Aber dann sagt Gott, dass er andere Maßstäbe ja hat der Gerechtigkeit. Der faul ist im Reich Gottes, dem wird auch das noch genommen, was er hatte, wenn er es nicht einsetzt. Es soll ein Ansporn sein für uns, wirklich unsere Gaben einzusetzen. Ich möchte jetzt einmal das Gleichnis verlassen und es auf uns anwenden. Sind auch wir treu oder nicht? Wie gehen wir mit unseren Gaben, unserer Zeit, unserem Geld um? Jeder von uns hat ja Gaben gegeben. Ich habe am Anfang einige Beispiele gebracht. Das war am Anfang das Beispiel der Musikalität, des handwerklichen Könnens. Das sind übrigens natürliche Gaben, die auch Nichtchristen haben. Das sind eher Eigenschaften, die Gott schon gegeben hat. Aber es gibt auch Geistesgaben, von denen die Bibel auch spricht. Und die sollte man natürlich auch entfalten. Nicht jeder hat alle Geistesgaben übrigens. Da gibt es viele Missverständnisse. Und wie gehen wir mit diesem um? Steht bei unserem Dienst der Herr im Zentrum? Oder lassen wir uns ablenken durch irgendwelche Beschäftigungen? Der Teufel ist ja ein Meister in der Ablenkung. Wenn wir uns konzentrieren wollen auf Bibelarbeit, dann kommt sehr schnell irgendein Geräusch oder eine Störung. Wenn wir beten wollen, dann klingelt das Telefon oder das Handy, manchmal auch in Gebetsgemeinschaften leider. Alles Ablenkungen. Da sollten wir wirklich Stille suchen und uns nicht zerstreuen lassen. Was tun wir mit unseren Gaben unserer Zeit? Konzentrieren wir uns in unserer Arbeit ganz auf den Dienst für den Herrn Jesus? Oder sind uns unsere Hobbys, unser Vergnügen, womöglich sogar sündige Laster lieber als Jesus? Haben wir Mut zum Bekenntnis, wenn Menschen uns ansprechen, ob wir Christen sind, oder sind wir zu feige, uns zum Herrn zu bekennen? Auch das ist eine wichtige Frage, wie wir unsere Gaben einsetzen. Jeder hat die Möglichkeit, Jesus zu bezeugen. Aber wie sind wir oft lasch und nachlässig? Üben wir praktische Nächstenliebe? Helfen wir dem anderen, der in Not ist oder schwächer ist? Oder betreiben wir Nabelpflege? Das heißt, schmoren wir in unserem eigenen Egoismus? Warten wir auf den Herrn und auf seine Wiederkunft? Oder lenken wir uns ab und hoffen, dass der Herr noch lange nicht kommt, damit wir hier unser eigenes Leben führen können? Das sind einige Fragen, die wir uns immer wieder stellen sollten. Es gibt verschiedene Kapitel in der Heiligen Schrift, wo ganz praktisch wird, wie wir mit unseren Gaben umgehen können, beziehungsweise welche Gaben wir haben und wie wir sie verwalten. Ich könnte jetzt 1. Korinther 12 auslegen, möchte ich jetzt aber nicht tun, weil ich das, so der Herr will, im Herbst ausführlicher tun wird, bei der Auslegung des Korintherbriefs. Deshalb möchte ich mich jetzt konzentrieren auf Römer 12. Also nicht 1. Korinther 12, sondern Römerbrief Kapitel 12. Ich möchte jetzt im abschließenden Teil einmal einige Beispiele, die uns in diesem Kapitel gegeben sind, miteinander betrachten. Für ganz praktische Anwendung der Gaben, die der Herr uns anvertraut hat. Wir lesen von Anfang, Römer 12. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gläubigen, wohlbemerkt: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass er eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist schon das Zentrale hier gesagt. Die ganze Hingabe an den Herrn, das ist an sich die größte Gabe. Euer Leben, eure Leiber, die Leiber stehen hier für die ganze Existenz. Dass wir Gott nicht nur mit den Lippen dienen, sondern auch mit der Tat, dass wir tatkräftig eingreifen, wo es Not tut, wo es notwendig ist, wo wir uns für den Herrn einsetzen können und auch für unsere Nächsten. Und dann in Vers 2 gleich die Abgrenzung gegen das Negative. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Wir sollen also uns absondern von dem, was böse, was Sünde ist in dieser Welt. Zeitgeist zum Beispiel. Passt euch nicht diesem Weltlauf oder diesem Zeitgeist an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Unsere Gaben sollen wir entfalten, dürfen wir entfalten in Einklang mit dem Willen Gottes. Und das erkennen wir nur, wenn wir das Wort Gottes gründlich studieren. Vers 3, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das ist die Gabe der Demut, wenn ich es mal so nennen darf, oder Bescheidenheit. Es ist jetzt keine aktive Gabe, aber doch eine Haltung eines Christen, wo er auch nicht anstößig ist. Und auch dadurch trägt es bei zum Zeugnis gegenüber den Ungläubigen. Vers 4. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne unterschiedliche Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Es wird also deutlich, die Gemeinde des Herrn ist ein Leib mit vielen Gliedern. Und die Gaben sind verteilt. Nicht jeder hat alle Gaben, aber es gibt bei den verschiedenen Gliedern des Leibes unterschiedliche Gaben, die wir zum gemeinsamen Nutzen einbringen sollen und dürfen. Und jetzt werden einige dieser Gaben aufgezählt. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Weissagung, das ist auch als Prophetie bezeichnet, meint aber jetzt nicht unbedingt nur Zukunftsvoraussage, sondern dass man von Gottes Wort her in die Gemeindesituation hinein das sagt, was notwendig ist, was zur geistlichen Erbauung der Gemeinde dient, auch zur Korrektur, zur Aufdeckung von Schuld, zur Erweckung geistlichen Lebens. Und diese Weissagung soll in Übereinstimmung mit dem Glauben sein, wie er überliefert ist im Wort Gottes, soll nicht im Widerspruch dazu stehen. Weiter heißt es, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Das sind die Dienstgaben. Man spricht auch mit dem Begriff von Diakonie, Diakonia, dienen, dass wir praktische Dienste der Hilfeleistung ausüben, zum Beispiel auch Gartenarbeit gehört dazu, Küchenarbeit, die Besucher im Gottesdienst freundlich empfangen, alle möglichen Arten von Diensten, auch Putzdienst in der Gemeinde. Es war damals eingerichtet worden in der Urgemeinde, weil die Witwen nicht versorgt waren, die Diakonie. Dann hat man Männer berufen, zum Beispiel auch den späteren Märtyrer Stephanus, die dann praktische Hilfeleistung gaben, den Witwen sie zu speisen und ihnen in ihren Nöten beizustehen. Weiter heißt es hier, wer lehrt, diene in der Lehre. Es gibt also auch eine Lehrgabe. Wenn jemand diese Lehrgabe hat, dann ist es auch wichtig in der Gemeinde, das zu entdecken und auch zu fördern, damit diese Gabe zum Nutzen aller eingesetzt wird. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Es gibt auch in den Gemeinden Mahner, Menschen, die da, wo Sünde einbricht, wo Durcheinander einreißt, die dort in guter Weise ermahnen, damit die Gemeinde nicht beschädigt wird, damit alles wieder ins richtige Lot kommt. Zum Beispiel muss man auch mal sagen, du führst offenbar ein unordentliches Leben, kehre davon um, ja, in aller Liebe und Demut andere ermahnen. Wer gibt, gebe in Einfalt. Da kann materielle Gabe gemeint sein, dass man andere unterstützt, die bedürftig sind. Der eine hat ja auch mehr Materielles als der andere. Es gibt manchmal auch Arbeitslose in den Gemeinden, die keine Arbeit finden, obwohl sie es gern wollten. Und wie helfen wir diesen Brüdern und Schwestern? Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Die Vorsteher brauchen besondere Fürbitte, denn sie haben eine große Verantwortung zu tragen. Der Eifer sollte nicht ein menschlicher Eifer sein, sondern der Eifer für den Herrn, dass die Gemeinde erbaut und gestärkt werde. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freudigkeit. Die Barmherzigkeit bezieht sich auf solche Menschen, die von Leid betroffen sind, die von Sorgen geplagt werden, dass wir ihnen seelsorgerlich durch Erweisung der Nächstenliebe beistehen. Das sind einige Gaben aufgezählt. Und weil das auch noch so wichtig ist, was anschließend kommt, möchte ich das auch noch lesen, abschließend. Die Liebe sei ungeheuchelt. Die Liebe ist ja die wichtigste Frucht des Geistes. Und da können wir nie genug weitergeben an Liebe. Mit diesen Pfunden sollen wir wirklich wuchern. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Also ihr seht, liebe Geschwister, es gibt viele Arten, mit den Pfunden zu wuchern. Bleiben wir nur mal bei dem Beispiel der Gastfreundschaft. Wann habt ihr zum letzten Mal Gäste eingeladen aus den Gemeinden? Manchmal fahren Leute auch bei uns in der Gemeinde von weit her und nehmen große Fahrten auf sich. Laden wir solche ein, aber auch andere natürlich, die nicht so weit haben. Wann haben wir zum letzten Mal vielleicht einen ungläubigen Nachbarn eingeladen und in aller Liebe ihm das Evangelium nahegebracht? Auch das eine Gabe, die wir einsetzen dürfen, die Gabe der Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Auch da viele Möglichkeiten, die Pfunde gut einzusetzen, in der Feindesliebe, indem wir nicht zurückschlagen, eigene Rachegelüste entfalten, sondern sogar den Feinden Gutes tun. Also ihr seht, an Möglichkeiten, das, was der Herr uns gegeben hat, einzusetzen, mangelt es wahrlich nicht. Sondern wir dürfen damit in gutem Sinne wuchern. Wir wollen auch da den Herrn bitten, dass er uns zeigt, welche Gaben jeder einzelne von uns hat und wie wir sie am besten einbringen können. Es liegt auch manchmal an den Ältesten, dass sie das erkennen, wer welche Gaben hat, dass das nicht brach liegt. Manchmal gibt es Geschwister, die haben Gaben, die überhaupt nicht entdeckt sind. Vielleicht wissen sie selber davon, aber sie trauen sich nicht, das zu sagen. Und Wenn es aber zum gemeinsamen Auferbauung der Gemeinde dient, warum soll man das nicht dann auch in aller Demut sagen und sich da auch vom Herrn beschenken lassen, das in der Praxis einzubringen? Was geschieht eigentlich mit dem Knecht, der das in einem Tuch verwahrt hat, sein Pfund? Da möchte ich abschließend noch die Parallelstelle in Matthäus erwähnen, denn in Lukas fehlt dieses, aber in Matthäus, wo es ja ein ähnliches Gleichnis ist, wird noch gesagt, was mit dem unnützen Knecht geschieht. Und zwar steht das in Matthäus 25, Vers 30. Und den unnützen Knecht werft in die äußerste Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Man könnte ja denken, der bekommt vielleicht weniger Lohn. Aber so wie ich das verstehe, wird er sogar in die Hölle geworfen. Er wird ganz herausgenommen, sein unnützer Knecht, und damit wird er letztendlich zum Feind des Herrn. Er gehört nicht mehr zu den wirklichen Knechten. Er ist ein böser Knecht, und was böse ist, kann nicht in der Gemeinschaft mit Gott sein. Er ist Feind Gottes, weil er nicht ihm dient, sondern ihn sogar anklagt. Jemand, der Gott liebt und der ihm dient, der wird ihn nicht anklagen, sondern der wird treu seinen Dienst in aller Demut verrichten. Wir denken auch an Hiob 38 folgende. Hiob war nicht von Gott abgefallen in allem Leiden. Er hatte weiter zu ihm gebetet und hat allerdings auch geklagt. Das muss man ihm auch zugestehen in diesem tiefen Leiden. Aber er wurde dabei nicht zum Atheisten. Das war ganz entscheidend. Und in Hiob 38, da lesen wir, wie Gott aus dem Wettersturm zu ihm spricht. Das möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Hiob 38, das ist so eine gewaltige Rede Gottes an den Hiob. Der Herr antwortete Hiob aus dem Wetter und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage an, bist du so klug? Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie eine Richtschnur gezogen hat? Worauf stehen ihre Füße versenkt? Oder wer hat ihr einen Eckstein gelegt, da mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Kinder Gottes? Und so weiter. Ja. Wer bist du, Mensch, dass du mit Gott hadern willst? Dieser böse Knecht, der Gott anklagen wollte. Welche Torheit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist der einzige Weg. Und nur dann werden wir gute und treue Knechte sein, wenn wir alles dankbar aus seiner Hand nehmen und ihm in Treue dienen. Amen.